So, jetzt stehe ich hier vorne schon wieder, aber diesmal rede ich nicht über Geld. Ich muss es auch nicht. Ich mache hier den Predigtdienst. Gib mir doch nochmal das Eingangsbild, Johannes. Da ist es. Es geht um die Bibel und die ganze Bibel. Deswegen habe ich hier auch kein spezifisches Zitat oder keinen besonderen Vers in den Vordergrund stellen wollen. Wir kommen aber zu verschiedenen Versen im Laufe der Predigt. Der junge Mann hier auf diesem Bild, das wohl Markus ausgesucht hat, hat hier gerade eine Erleuchtung. Ich weiß nicht, ob es eine spontane ist oder nachdem er durch sämtliche Bücher durchgearbeitet hat. Beides ist möglich, auch mit der Bibel. Rein gefühlt würde ich sagen, es dauert meistens ein bisschen länger als so die spontane Erkenntnis. Wir haben das ja auch hier gemerkt, wir sind ja in dem Verfahren für die Berufung neuer Ältester und wir wollen uns dabei an dem Neuen Testament ausrichten und mussten trotzdem auf dem Weg zur Wahrheit einige Umwege gehen. Immerhin haben wir einen echten Workshop benötigt mit externer Hilfe. Die Bibel ist kein Handbuch mit klaren Anweisungen. Es gibt dort auch keine Küchenrezepte, wie viel von wem zu was. Es ist ein bisschen komplizierter, wo die Wahrheit oder das richtige Verstehen versteckt ist. Dabei wäre sie doch so sinnvoll, gerade jetzt, wir sind in einer Zeit, wo Klarheit und Wahrheit sicherlich gerne genommen würde. Seit 6 bis 8 Jahren den Wahlkämpfen um Herrn Trump in den USA kennen wir die Fake News. Sie halten sich auch nachträglich neben dem seriösen Journalismus. In der Pandemie haben wir eine Hochkonjunktur gehabt von Verschwörungstheorien. Gibt es immer noch. Und in der aktuellen Politik erleben wir zunehmenden Populismus. Nichts von diesen drei Begriffen führt zu einer vernünftigen Wahrheit. Was wäre denn da nicht eine Bibel als Wahrheitsanker, tief gegründet in der Menschheit und mit zeitloser Orientierung? Sie kann das sein, aber sie kann auch missverstanden werden und sie lässt konkurrierende Wahrheiten zu. Darum geht es jetzt in dieser Predigt. Ich möchte euch, es hat funktioniert, ich möchte euch Mr. Roberts vorstellen, Nathan Roberts. Nathan Roberts ist hier auf dem Bild zu sehen mit seiner Familie an einer Art Büchertisch während einer Konferenz in den USA. Und ich war im Frühjahr in den USA in diesem Jahr und habe dort diese Zeitungsartikel gelesen. Und er hat mich in gewissem Maße angesprochen und herausgefordert. Herr Roberts ist mit seinen Gleichgesinnten hier auf einer Konferenz und alle sind der Meinung, die Erde sei eine Scheibe. Nun gut. Was das Besondere ist mit Herrn Roberts, er ist evangelikaler Prediger und er meint, die Bibel sagt, die Erde ist eine Scheibe. Ich bin studierter Geodät und Vermessungsingenieur. Ich habe 5 Jahre damit mich beschäftigt, zu verstehen, wie die Erde nun aussehen soll. Sie ist vielleicht keine richtige Kugel, aber sie ist definitiv keine Scheibe. So sehe ich das. Wer hat recht? Man müsste jetzt mal gucken, wo steht es denn drin in der Bibel? Herr Roberts sagt, es gibt über 200 Stellen, die belegen, dass die Bibel dass die Erde eine Scheibe ist. Und außerdem gilt, you cannot pick and choose. Du kannst nicht rausnehmen, was dir gerade passt, sondern du musst das, was da steht, auch als Wahrheit nehmen. Hat er doch recht, oder? Ich habe mich auf die Suche gemacht, das ist nicht so einfach. Also so richtig, die Erde ist eine Scheibe oder eine Kugel oder was ähnliches, ist in der Bibel wohl nicht zu finden. Ich bin auf den Psalm 104 gestoßen. Ich lese ihn vor, ist leider ein bisschen länger und ich habe ihn auch nur die ersten 9 Verse daraus genommen. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet, du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Windes. Du machst die Winde zu deinen Boten, zu deinen Dienern Feuer und Flamme. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat sie Urflut sie bedeckt wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Sie wichen vor deinem Drohen zurück. Sie flohen von der Stimme deines Donners. Sie stiegen die Berge hinauf. Sie flossen hinab in die Täler an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Eine Grenze hast du gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten. Nie wieder sollen sie die Erde bedecken. Das Gesamtbild zieht sich noch etwas weiter hin. Hier steht nicht, dass die Erde eine Scheibe ist, aber in diesen Zeilen taucht das Weltbild der frühen Antike auf. Das Weltbild zu der Zeit, als dieser Text geschrieben worden ist. Und das war über fast 1000 Jahre in etwa so: Die Erde ist in der Tat flach. Sie ruht auf Pfeilern im Weltmeer, auf Säulen im Weltmeer, und über ihr spannt sich wie eine Käseglocke das Firmament und trennt unseren Lebensraum von den Wassern darüber. Und später werden wir auch öfter bei den Propheten oder so ähnlich sowas lesen, wie die Schleusen des Himmels öffnen sich, das bezieht sich darauf. So war es. So war es im gesamten vorderen Orient in jener Zeit, bis in den östlichen Mittelmeerraum, und auch die griechische Mythologie bedient sich dieses Bildes. Ich habe nicht weitergesucht. Das ist somit das Beste, was ich glaube, worauf sich Herr Roberts hier beziehen könnte. Und man muss sich mal mit dem Wesen der Bibel beschäftigen, um das einzuordnen. Vorweg Folgendes. Ich glaube nicht an die Bibel, sondern ich glaube an das, was wir eben gesungen haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und an seinen eingeborenen Sohn. Die Bibel ist nicht Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Die Autoren der Bibel beschreiben uns in ihren Worten zu ihrer Zeit das Wesen Gottes, ihr Erlebnis mit ihm und bezeugen sein Wirken. Ihre Quelle ist die göttliche Inspiration. Wer sind diese Autoren der Bibel? Das kann man eigentlich ganz gut im Neuen Testament bei Lukas sehen. Manchmal jedenfalls, ja. Lukas sagt ja, bevor er sein Evangelium schreibt, Folgendes. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde. Die waren von Anfang an dabei und erhielten den Auftrag, das Wort zu verkünden. Auch ich bin all dem bis zu den Anfängen noch einmal nachgegangen. So wird Bibel geschrieben. Steht in der Bibel. Das Weltbild der Autoren, entweder hier bei Lukas oder beim Psalmist, spiegelt sich zwangsläufig in ihrem Zeugnis wider. Es sind Menschen, die auch nur Menschliches von sich geben können, soweit nicht, wie gesagt, göttlich inspiriert. Und so ist der Psalm 104 zeitlos als Lob der Schöpfung, der uns heute noch sehr gut zu Gesicht steht, Lob und Bewunderung dessen, was erschaffen worden ist. Aber ansonsten, das Weltbild an sich ist zeitbegrenzt und überholt. Die jüngsten Texte der Bibel sind fast 2000 Jahre alt, das wissen wir. Und die ältesten weit über 3000 Jahre. Innerhalb einer solchen Zeitspanne, selbst in den 1000 Jahren oder mehr als 1000 Jahren, die die Schriften der Bibel überspannen, verändert sich einiges. Es verändert sich Sprache, es verändert sich Wortbedeutung. Und das sind die Herausforderungen, die wir bei der Bibel erleben. Hier aus unserem täglichen Umfeld, im letzten Monat, Anfang diesen Monats, ging durch die Presse dieses Thema, in Berlin soll die Mohrenstraße umbenannt werden. Ich weiß nicht, ob es einer gelesen hat. Also die Mohrenstraße soll umbenannt werden. Der Stadtbezirk Mitte hat festgestellt, der Begriff ist problematisch und rassistisch. Die Anwohner wehren sich dagegen und sie sagen, Moment, die Straße wurde vor 300 Jahren so genannt. Und das war wertschätzend und ist heute noch wertschätzend. Nun ja, was es wirklich ist, kann dann jeder für sich selbst beschließen. Faktisch ist es natürlich so, der Begriff Moor stammt von dem, im Deutschen, ist ein deutsches Wort, aus dem Begriff der Mauren aus dem Mittelalter angelehnt und später ausgedehnt auf alles, was denn aus Afrika kam. Zu meiner Kindheit gab es Mohrenköpfe und den Sarotti-Moor. Für uns war das nicht problematisch. So ändern sich aber die Zeiten und Wortbegriffe, und ich kann mir vorstellen, dass dieser Begriff Moor nicht allzu ferner Zeit vollständig aus unserem Sprachgebrauch verschwunden sein wird. Es gibt auch Fehler in der Bibel, die bekannt sind. Es gibt Übersetzungsfehler. Wir alle kennen ja dieses Bild von Jesus mit Nadel und Faden, basierend auf Nadel und Faden. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Ist falsch übersetzt worden. Behaupte ich. Aber nicht alleine ich. Kamel auf Griechisch, und das war der Ursprungssprache, heißt Kamelos. Tau, Seil, Strick heißt Kamelos. Wenn ich das Bild, die Metapher von Nadel und Faden benutze, ist es wohl naheliegend, nicht das Kamel aus der Wüste zu nehmen, sondern das Tau. Der Wahrheitsgehalt der Aussage ist völlig identisch und insofern ist es auch nie geändert worden. Also Vorsicht. Bibelzitate müssen in ihrem historischen Sprachbild verstanden werden und es bleibt immer ein Risiko bei den Übersetzungen. Wir waren jetzt in Amerika, wir waren in Berlin, jetzt mal hier zu uns, hier unser Haus. Ich habe hier mein persönliches Waterloo erlebt vor, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Wochen. Ich habe sogar Zeugen hier im Raum. Wir hatten in der Jugendgruppe, war der Wunsch, wir reden mal über die Arche. Nun kann man über die Arche nicht so gut reden, wenn man nicht auch die Sintflut erwähnt, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Das haben wir dann gemacht und plötzlich standen wir vor diesem Vers aus dem ersten Buch Moses. Das war ein Desaster, weil ich auch nicht vorbereitet war, muss ich mir selber vorwerfen. Es reute Gott, dass er die Menschen gemacht hat. Ja, wie denn? Ist er jetzt allmächtig, allwissend? Macht er Fehler, die er bereut und korrigiert? Wir haben es wirklich nicht hingekriegt. Wir mussten abbrechen. Das zeigt mal, welche Herausforderung passiert, wenn man unbedarft in den Bibeltext stolpert. Die Hürden, Zeitbezug, Übersetzung die ich genannt habe, alleine greifen hier nicht. Das ist ganz einfach, der Satz. Und wenn man die unterschiedlichen Ausgaben von Bibel, Luther, Hoffnung für alle nimmt, kommt immer aus dem gleichen Satz hinaus. Ich habe mir externe Hilfe gesucht, um das wieder hinzubiegen. Man muss einfach Folgendes machen. Man muss gucken, wo dieses Wort bereuen, das ja hier der Knackpunkt ist, möglicherweise nochmal vorkommt. Und er kommt Gott sei Dank nochmal vor, gar nicht so weit weg, auch im Alten Testament. Und an anderer Stelle wird eben klar und deutlich festgestellt, dass Gott nichts gereut, dass er kein Mensch ist, der etwas bereut. Und dann wird das Ganze anders einzuordnen sein. Es muss der Situation zugeordnet werden, was es dann eigentlich bedeuten soll. So kurz und einfach ein Text auch ist, er muss interpretiert werden. Textzusammenhang und Vergleich mit weiteren Aussagen in der Bibel. So haben wir es ja auch in unserem Workshop gemacht. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Was würde Jesus dazu sagen? Bei Matthäus 15, Vers 1 heißt es, 1 bis 3 heißt es, da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es im Judentum zur Zeit von Jesus die staatlich geprüfte Autorität, die Schrift auszulegen. Sie sind das Maß der Dinge. Zur Zeit Jesus ist allerdings die Schrift, die sie auslegen, und das ist ja nur das Alte Testament, bereits mehr als 500 Jahre alt. Zum Teil bis zu 1000 Jahre. Also die gleichen Probleme, die ich eben nannte, hatten die auch schon. Jesus unterscheidet hier zwischen Schrift und Überlieferung. Das ist entscheidend an dieser Stelle. Denn im Judentum war es üblich, was einmal ausgelegt und für richtig befunden wurde, wurde festgeschrieben und wortwörtlich weitergetragen. Und darum geht es den Schriftgelehrten. Jesus sagt, es geht euch, um eure Auslegungen. Mir geht es darum, was ist der Wille Gottes? Zurück zum Text bitte. Das ist wichtig auch für uns. Wie würde sich der klassisch jüdische Umgang, also ohne Jesus, für uns heute auswirken? Ich glaube, unseren Workshop hätten wir nicht gebraucht. Hätten wir wörtlich nehmen müssen, was dort steht. Es gibt ja auch Glaubensgemeinschaften, die irgendwo bei der Auslegung stehen bleiben und es keine weitere Entwicklung gibt. Klassisches Beispiel sind in den USA die Amish, die dann irgendwo sagen, technischer Fortschritt ist erreicht, ab jetzt nichts weiter. Wir gehören nicht dazu. Wir sind gut beraten, alle Schriften der Bibel aus der Sicht der Evangelien, also aus der Sicht Jesu, auszulegen. Hier ist etwas vom Bund der freien evangelischen Gemeinden, wie wir die Bibel sehen und lesen wollen. Die Bibel soll nach der Präambel unserer Verfassung, sagt der Bund der freien evangelischen Gemeinden, Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in freien evangelischen Gemeinden sein. Dabei sind einzelne Bibelverse nicht für sich auszulegen, sondern in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Ebenso ist der geschichtliche Hintergrund zu berücksichtigen und das Gesamtzeugnis des Neuen Testaments zu beachten. Ich hatte vor wenigen Wochen die Chance, mal in Eisenach zu sein. In Eisenach ist die Wartburg und das Lutherhaus. Und ich habe im Lutherhaus gesehen, wie Luther sich dazu positioniert hat. Und das ist ganz ähnlich. In Schlagworten heißt das, die Bibel ist zu lesen im historischen Zusammenhang, am sprachlichen Ursprung, aus der guten Nachricht der Evangelien und ohne Dunkelheit im eigenen Herzen. Das steht in keinem Widerspruch hierzu, macht es aber ein bisschen komplizierter, weil wer von uns kann denn noch Hebräisch oder Griechisch? Und die Dunkelheit im Herz, wie kriegen wir die denn erleuchtet? Ich denke, dafür gibt es eine gute Lösung im Neuen Testament, nämlich die christliche Gemeinschaft, die christliche Gemeinde. Denn die Apostelbriefe und auch die Evangelien sagen uns klar, was Aufgaben der christlichen Gemeinden ist. Die Gemeinden sollen Gott verherrlichen, sie sollen anderen Menschen den Glauben nahebringen und sie sollen gewährleisten, dass die Gläubigen im Glauben wachsen können. Es ist die Gemeinde und die Christentum in sich, was für sich heraus dieses Wachstum möglich machen muss und das Verständnis der Bibel in der richtigen Form gewähren kann. Wir müssen uns mit Gott und der Bibel beschäftigen, so kommt das Licht in unsere Herzen für das Verständnis. Wo soll das passieren? Eben hier bei uns in der Gemeinde. Wir haben Bibelkreise, wir haben Hauskreise, wir haben Gottesdienste. Da ist der Anfang und auch das Ende zum Verstehen. Ich habe so mal drei Beispiele für Bibelmissverstehen gezeigt. Biblisches Weltbild am Psalm 104. Gottes Allmacht oder Nicht-Allmacht am ersten Buch Moses und Schrift und Überlieferung am Beispiel des Matthäus-Evangeliums. Die enorme Zeitspanne zwischen den Schriften und auch innerhalb davon bleiben und bilden für uns eine Herausforderung. Sie werden wohl immer Spannungen zwischen uns und unterschiedlichen Interpretationen aushalten. So werden wir die Spannungen aushalten müssen. Wenn Mr. Roberts nur sein Weltbild verkündet, in der Form, wie er es tut, aber ansonsten mit den christlichen Grundsätzen übereinstimmt, dann werde ich ihn als christlichen Bruder akzeptieren müssen. Ob ich ihn in unserer Gemeinde gerne hätte, weiß ich nicht. Wir verstehen die Bibel am besten in der christlichen Gemeinschaft, im Gebet und dann mit der Anwesenheit Jesu Christi. Und am Ende nochmal Luther, am Ende bleibt Gott ein Geheimnis. Amen. Ich möchte abschließen mit dem Musikvideo, das Tabea ausgesucht hat, die Bibel, Masterplan der Liebe.